Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode der Podcast-Spezialausgabe Stark im Leben aus der Serie Alles auf Anfall, der Epilepsie-Podcast, der Mut macht. Mein heutiger Gast, Dr. Nicola Meyer-Michalic, ist wissenschaftliche Leiterin der Stiftung Leben pur. Aus ihrer Perspektive erfahren wir, dass und wie sich Teilhabe und Teilgabe ergänzen. Den Schlüssel liefert die Kommunikation. Die besonderes Einfühlungsvermögen durch das Umfeld erfordert jedoch wesentlich die Selbstbestimmung der betroffenen Patientinnen und Patienten ermöglicht. Vieles ist möglich und Wünsche sollen gelebt werden, vermittelt Dr. Meyer-Michalic. Gerade die Kombination aus Geduld, Einfühlungsvermögen und vor allem Mut zu neuen Wegen seitens des familiären oder betreuenden Umfelds kann die Lebensqualität von Menschen mit komplexer Behinderung erheblich steigern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Spezialausgabe Stark im Leben. Wir nehmen dich mit auf eine ermutigende Wissensreise rund um das Thema der Epilepsie bei intellektueller Beeinträchtigung und komplexer Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung und geben wertvolle und unterstützende Einblicke zu ausgewählten Schwerpunkten aus diesem wichtigen wie auch sensiblen Themengebiet. Viel Spaß beim Zuhören!
Liebe Frau Dr. Meyer-Michalic, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über Teilhabe für Menschen mit Behinderung sprechen zu können und um über Ihre Stiftung zu sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind Mitglied des Vorstands der Stiftung Leben pur. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wie sind Sie selbst zur Stiftung gekommen?
Ich war vor meiner Tätigkeit in der Stiftung Leben pur ursprünglich als Physiotherapeutin tätig, habe dann nach 3 Jahren Amerika-Aufenthalt mich entschlossen, Sonderpädagogik zu studieren und habe mich eigentlich inmitten meiner Promotion an der Universität in Würzburg befunden und habe dann am Lehrstuhl die Stellenausschreibung des Forum Warterwalds gelesen. Und dort wurde jemand gesucht, der sowohl medizinisch als auch pädagogisch ausgerichtet ist. Und das hat mich sofort angesprochen. Ich habe mich beworben und die Stelle dann erhalten. Und so bin ich inzwischen seit fast 20 Jahren im Wissenschafts- und Kompetenzzentrum der Stiftung Leben pur mit Sitz in München tätig.
Sie sind wissenschaftliche Leiterin der Stiftung. Was umfasst denn da tatsächlich Ihren Aufgabenbereich?
Mein Aufgabenbereich ist wunderbar vielseitig. Wir sind eine rein operativ tätige Stiftung, die drittmittelbasiert ist und machen schwerpunktmäßig Lobbyarbeit für die Zielgruppe der Menschen mit komplexer Behinderung, also mit sehr schweren und mehrfachen Behinderungen. Und mein Aufgabenbereich ist zum einen die Öffentlichkeitsarbeit, zum anderen aber auch die Qualifizierung, Weiterbildung von Fachkräften, die mit Menschen mit komplexer Behinderung zusammenarbeiten.
Welche Ziele verfolgt die Stiftung Leben pur denn? Wo liegen da die Schwerpunkte tatsächlich?
Also unser übergeordnetes Ziel ist die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit komplexer Behinderung. Wir möchten der Gesellschaft zeigen, dass Menschen mit komplexer Behinderung in den Mittelpunkt gehören. Diese Menschen haben als Begleiterscheinung oftmals, also ich glaube, es sind über 40%, auch eine Epilepsie. Und es ist die Personengruppe, die leider von einem starken Exklusionsrisiko in unserer Gesellschaft betroffen ist. Und deshalb ist es uns ein Hauptanliegen, uns für die Teilhabe dieser Personengruppe einzusetzen. Und das ist auch ein weiteres Ziel, das wir in der Stiftung Leben pur verfolgen. Wir haben zum einen eben den Schwerpunkt auf der Öffentlichkeitsarbeit, dass wir die Personengruppe in der Gesellschaft sichtbar machen wollen. Damit führen wir zum Beispiel Öffentlichkeitskampagnen durch. Wir hatten aber in diesem Jahr auch eine Fotoausstellung. Wir veröffentlichen Pressemitteilungen, um auf diese Personengruppe aufmerksam zu machen. Und das zweite Ziel, was wir intensiv verfolgen, ist die Qualifizierung von Fachkräften. Das machen wir zum Beispiel durch unsere Veranstaltungen wie Tagungen, Seminare, aber auch einmal jährlich eine Buchpublikation, die in unserer eigenen Buchreihe Leben pur beim Verlag Selbstbestimmtes Leben des Bundesverbandes für körpermehrfachbehinderte Menschen veröffentlicht wird. Da haben wir immer wieder Schwerpunktthemen, die sich um die Bedürfnisse von Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung konzentrieren. Da geht es zum Beispiel um das Thema Schlafen, aber auch Schmerzen, Essen und Trinken, Freizeit, Teilhabe, Bildung. Ja, im Prinzip alle Themen, die Menschen mit komplexer Behinderung auch tangieren. Und wir haben ein kleineres, niederschwelligeres Format. Das ist unsere Empfehlungsbroschüre. Die hat einen sehr hohen Praxisanteil, sodass Eltern, Fachkräfte hier sich sehr schnell und bündig informieren können. Ja, und des Weiteren haben wir noch ein größeres Weiterbildungsformat. Das ist unsere Weiterbildung zur Fachkraft für Menschen mit komplexer Behinderung, die wir im Wechsel in München und in Berlin anbieten, die über ein, das ist ein modular ausgerichteter Kurs, der über ein Jahr geht. Und ja, wir haben uns jedes Jahr ein Schwerpunktthema, um das sich dann auch unsere Veranstaltungen gruppieren, wie eben Tagungen. Jetzt im nächsten Frühjahr, um das ein bisschen zu konkretisieren, haben wir eine Tagung in München im März und im April in Hamburg. Da wird es um Wohnräume gehen, um Lebensräume, aber auch Therapieräume, wie man die gestalten kann, wie man diese Räume zu Wohlfühlräumen machen kann, die Atmosphäre verbessern kann. Ja, und eine weitere Aufgabe, die wir noch verfolgen, ist ein wissenschaftlicher Schwerpunkt, wo wir zum Beispiel einmal jährlich einen Förderpreis und einen Wissenschaftspreis vergeben. Und wir vergeben auch immer themenspezifisch ein Stipendium einmal pro Jahr. Und ansonsten haben wir noch ein Projekt auch zum Thema Barrierefreiheit laufen, wo wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist eines meiner Herzensprojekte. Das Projekt heißt Toiletten für alle. Da geht es um die Erweiterung von bestehenden barrierefreien WCs für Menschen mit Behinderung in einem ausreichend großen Raum. Und der Raum wird dann zusätzlich mit einer Liege, einer höhenverstellbaren Liege und einem Lifter, Deckenlifter oder mobilen Standlifter ausgestattet, damit Menschen, die Inkontinenzeinlagen tragen und zum Wechseln im Liegen angewiesen sind, dass sie eben auch in der Öffentlichkeit diese Infrastruktur vorfinden können. Ja, das wäre es mal so im Kurzen zu unseren Schwerpunkten unserer täglichen Arbeit.
Wichtiges Thema ist ja auch die Vernetzung zwischen Medizin, Selbsthilfegruppen und Elternvereinigungen. Was kann da gemacht werden, um diese Vernetzung da stärker zu machen und das weiter zu fördern?
Also wir versuchen auf unseren Veranstaltungen wie eben unseren Tagungen, die eben in München, Hamburg, aber auch in Berlin stattfinden, genau uns für diese Vernetzung einzusetzen, weil unsere Tagungen immer interdisziplinär ausgerichtet sind. Wir versuchen da immer zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln. Auch Angehörige, Eltern sind und selbst betroffene Menschen sind immer eingeladen, weil sie ganz viel wichtige Expertise auch vermitteln können, gerade eben den Fachkräften. Und wir versuchen hier bei den Veranstaltungen immer sowohl Medizin, Therapie als auch Pädagogik, Heil-, Sonderpädagogik, Psychologie mit in Form von Referenten, aber auch von Tagungsteilnehmenden auf unsere Veranstaltungen zu bringen, so dass die Vernetzung dort konkret vor Ort stattfinden kann. Und ansonsten sind wir natürlich als Stiftung Leben pur bundesweit sehr intensiv vernetzt mit unterschiedlichsten Organisationen. Dazu gehören eben viele SPZs, also sozialpädiatrische Zentren im Kindesalter, aber auch MZDBs, das sind die medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung, mit oftmals eben auch schwerer und mehrfacher Behinderung. Wir sind gut vernetzt mit der Deutschen Gesellschaft für Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, der DGMGB, wo auch eines seiner Gründungsmitglieder in unserem interdisziplinären Wissenschaftsrat sitzt. Und wir haben sehr gute Kontakte zu vielen Eltern und Familien. Wir haben auch in unseren eigenen Gremien, wie zum Beispiel unserem Stiftungsrat, zwei Mitglieder, die selbst Eltern von Kindern und erwachsenen Menschen mit komplexer Behinderung sind. Und wir pflegen natürlich bundesweit ein gutes Netzwerk zu unterschiedlichen Einrichtungen der Behindertenhilfe, aber eben auch zu Universitäten, Lehrstühlen, die sich mit unserer Zielgruppe intensiv beschäftigen.
Was versteht man denn am Ende konkret unter Teilhabe in Bildung und Freizeit?
Ja, Teilhabe bedeutet eben, selbst an Bildungs-, aber auch an Freizeitangeboten teilnehmen zu können, also dabei sein zu können, und das natürlich nicht nur physisch, sondern dass die Angebote auch entsprechend angepasst sind. Das ist die Voraussetzung für Teilhabe, und letztendlich ist Teilhabe ganz entscheidend für die Lebensqualität der Personen. Und jeder hat ein Recht auf Teilhabe, auf gesellschaftliche Teilhabe, aber eben auch auf Teilhabe an Bildungs- und Freizeitangeboten. Und es gibt das Bundesteilhabegesetz, was 2016 ja verabschiedet wurde, das Menschen mit Behinderung besser unterstützen soll. Entsprechend können Unterstützungsleistungen aus dem Leistungskatalog dann bedarfsorientiert und individuell ausgewählt werden. Und ganz wichtig ist, dass das Thema Bildung nicht nur im schulischen Kontext gesehen wird, sondern dass man im Prinzip lebenslang ein Recht auf Bildung hat und deshalb auch Bildungsangebote für erwachsene Menschen noch viel mehr fokussiert werden müssten. Und was mir auch ganz wichtig ist, gerade auch im Hinblick auf unsere Zielgruppe, dass Teilhabe letztendlich auch die Teilgabe beinhaltet. Also dass man auch mal den Blick auf Menschen mit schweren Behinderungen richtet und sieht, dass andere Menschen der Gesellschaft auch ganz viel geben können. Also dass sie auch mitwirken wollen. Es ist nicht nur eine Teilhabe in Form von dabei sein, sondern es ist wirklich auch der Gesellschaft selbst etwas geben können. Der Gesellschaft Einblick in das eigene Leben mit komplexer Behinderung geben zu können und zu zeigen, dass vielleicht andere Menschen für sich daraus auch ganz viel lernen können.
Wenn wir mal auf die Patienten und Patientinnen ganz konkret schauen, welche Ziele und Wünsche sehen Sie denn bei Patienten und Patientinnen mit Behinderung? Was wird da geäußert?
Also im Grunde genommen haben Menschen mit und ohne Behinderung, denke ich, erstmal die gleichen Wünsche und auch die gleichen Bedürfnisse zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse. Sie wollen, wie wir alle, frei sein von Schmerzen, sowohl physisch als auch psychisch. Sie alle brauchen ausreichend Schlaf, Essen und Trinken. Die Kommunikation ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Also zum einen eben das Verstehen können, verstehen, was andere Menschen mir mitteilen, aber auch das Verstanden werden, also auch sich mitteilen können, das, was ich ausdrücken will, dass das bei meinem Gegenüber auch ankommt. Und dann können Wünsche natürlich sehr individuell sein, entsprechend der Interessen. Das können musische Interessen, sportliche Interessen sein. Ich denke, die Lebensfreude spielt da auch eine ganz wesentliche Rolle. Und bei unserer Zielgruppe ist da auch sehr viel Kreativität gefragt, dass man offen auf Menschen mit komplexer Behinderung zugeht und dass man mit ihnen spricht, dass man eben auch weiß, dass ganz viel möglich ist, dass ja uns positive Erfolge ermutigen. Und dass es möglichst viele Nachahmer hier gibt. Es ist wichtig, dass Barrieren des Verständnisses abgebaut werden, dass man weiß, dass Sprache nicht nur verbal funktioniert, sondern eben auch ganz basal. Menschen mit komplexer Behinderung, die meistens nicht über Verbalsprache verfügen, sondern basal kommunizieren über Mimik, Gestik, aber vielleicht auch über Atmung, Herzschlag, über Lautieren, unter Umständen auch über einfachere Möglichkeiten der unterstützten Kommunikation, vielleicht auch mit technischen Hilfsmitteln. Da ist Geduld, aber da sind eben auch ganz sensible Antennen des Gegenübers nötig. Und man darf da nicht resignieren, man muss an der Kommunikation dranbleiben, weil Kommunikation letztendlich auch ein Schlüssel zur Teilhabe ist. Und da ist natürlich auch die Zeit, dem Gegenüber Zeit geben, ganz wichtig, damit eben ein Verstehen des anderen stattfinden kann. Und letztendlich ist dieses Verstehen des Gegenübers auch ganz wesentlich, damit Menschen auch selbstbestimmt handeln können, weil Menschen mit komplexer Behinderung leider heutzutage noch viel zu oft fremdbestimmt werden. Man ist nicht geduldig genug, man wartet keine Signale ab und entscheidet vielleicht aus Zeitgründen dann ganz schnell mal für die Person in der Annahme, das könnte die Person jetzt vielleicht wünschen oder wollen. Aber letztendlich muss man im Alltag immer wieder schauen, dass man hier Gelegenheit gibt in jeder Situation, dass die Person selbstbestimmt handeln kann, dass sie selbst entscheiden kann. Das fängt mit den ganz kleinen alltäglichen Dingen an. Wie willst du heute Tee oder Kakao trinken? Willst du den roten oder den grünen Pulli tragen? Bis hin zu größeren Entscheidungen, wie will ich zum Beispiel wohnen? Mit wem und wo? Und ja, diese Dinge sind ganz, ganz wichtig. Und da ist natürlich der Appell an die Fachkräfte, da immer wieder sich selbst auch zu reflektieren und zu das Handeln zu hinterfragen, ob auch wirklich ausreichend Selbstbestimmungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Und letztendlich sind wir alle da aber auch gefragt. Es betrifft genauso die Eltern, Geschwister, Angehörigen, aber auch jeden, der Menschen mit komplexer Behinderung in der Öffentlichkeit begegnet.
Wie können denn Freizeitmöglichkeiten ansprechend und attraktiv gerade für Menschen mit Behinderung gestaltet werden?
Bei der Freizeit ist es oftmals so, dass wir auf eine mangelnde Barrierefreiheit stoßen. Das ist oft das primär schon mal Einschränkende. Und unter Barrierefreiheit verstehe ich nicht nur die fehlende Rollstuhlrampe, sondern Barrierefreiheit ist eigentlich ein sehr weiter Begriff. Das betrifft zum Beispiel auditive Angebote für sehbehinderte Menschen, aber genauso gehört auch dazu, wenn ich ins Kino gehe und einen Film anschaue, dass zum Beispiel Untertitel im Idealfall eingeblendet werden. Oder dass in Kinofilmen fotosensitive Inhalte entsprechend vorab dargestellt werden oder dass man Triggerwarnungen gibt bezüglich Farbe, Blitzlichter, starke Akustik, Knallgeräusche, im Prinzip jegliche Sensibilitäten, die Personen irgendwie tangieren können und die eben die Teilhabe einschränken können. Also es gibt Personen in unserer Gesellschaft, die lieber zu Hause bleiben, weil sie einfach bestimmte Dinge in der Gesellschaft fürchten, die eben Probleme auslösen könnten. Und da würde ich mir wünschen, dass unsere Gesellschaft einfach sensibler wird und offener wird für alle Menschen, damit eben die Teilhabe nicht mehr eingeschränkt ist. Und das betrifft eben gerade Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen ganz besonders, weil diese Personengruppe eben ein hohes Exklusionsrisiko hat. Und das fängt eben mit der Barrierefreiheit an. Da sind wir auch wieder beim Toiletten für alle. Was mir ganz wichtig ist, dass man nicht nur versucht, die Barrierefreiheit für den Rollstuhl, um in das Gebäude reinzukommen, berücksichtigt, sondern dass man auch schaut, ist die Infrastruktur vorhanden? Für uns alle ist es selbstverständlich, dass wir, egal wo wir hingehen, dass wir wissen, in dem Museum, im Schwimmbad, da wird es irgendwo ein WC für mich geben, wenn ich es benötige. Aber für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die vielleicht hier auf eine Wickelmöglichkeit im Liegen angewiesen sind, ist es leider noch überhaupt nicht gang und gäbe. Und das ist zum Beispiel ein Teilhabekriterium, was oftmals gar nicht berücksichtigt wird. Und das kann man auch niemand übel nehmen, weil viele Bauherren, die neue Gebäude errichten, öffentliche Gebäude, erstmal gar nicht daran denken, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sowas brauchen könnten. Das ist einfach ein fehlendes Bewusstsein. Und ja, da ist einfach noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Aber bezüglich der Freizeitmöglichkeiten ist es natürlich gut, wenn an alle Aspekte der Barrierefreiheit in der Freizeit gedacht wird. weil Menschen mit komplexer Behinderung im Prinzip die gleichen Freizeitinfrastrukturen gerne nutzen möchten. Das fängt beim Besuch des Schwimmbades an und geht über den Besuch des Fußballstadions bis hin zu Besuch von Freizeitparks, von Volksfesten und ja, Museumsbesuche, alles, was wir an kulturellen und an Freizeitangeboten in unserer Freizeit eben gerne nutzen. Theaterbesuche, Konzerte. Also im Prinzip sollte man gar nicht unterscheiden zwischen Freizeitangeboten für Menschen mit und ohne Behinderung, sondern Freizeitangebote sollten per se immer alle inklusiv gestaltet sein, sodass jeder grundsätzlich teilhaben kann.
Welche Rolle spielt denn eigentlich, wir haben es gerade schon angesprochen, das familiäre und betreuende Umfeld für den Patienten, für die Patientin mit Behinderung?
Also gerade wenn Menschen Behinderungen und eben schwere Behinderungen haben, dann spielt natürlich das familiäre Umfeld eine sehr wichtige Rolle, wobei es auch genauso bei Menschen mit komplexer Behinderung so ist, dass mit zunehmendem Alter auch die Peer Group, also gleichaltrige Menschen und andere Menschen in den Lebensmittelpunkt treten. Aber natürlich bleibt die Familie, die Kernfamilie als wichtiges, unterstützendes Umfeld, auch als das Umfeld, was Teilhabemöglichkeiten eröffnet, immer weiter bestehen. Und solange die Eltern das eben können, bei unserer Zielgruppe der Menschen mit komplexer Behinderung ist es auch so, dass leider oft weniger Freunde vorhanden sind. Deshalb bleibt die Familie mit Sicherheit auch wichtiger. Aber eben auch die erweiterte, also nicht nur die Familie bestehend aus Eltern und Geschwistern, sondern auch die erweiterte Familie, Cousinen, Tanten etc., aber auch Nachbarn. Und letztendlich ist für unsere Zielgruppe auch das professionelle Umfeld entscheidend. Also man spricht gerne vom Unterstützerkreis, also Personen, die sich im Umfeld, im sozialen Umfeld des Menschen mit Behinderung befinden und diese Person eben unterstützen könnten. Und da, wenn man so einen Unterstützerkreis mal aufzeichnet, dann sind da eben oftmals auch ganz viele professionelle Personen wie Therapeuten, Pädagogen, aber auch medizinische Fachpersonen damit dabei. Aber nach wie vor sind natürlich Eltern und später auch Geschwisterkinder so vorhanden, spielen eine ganz wichtige Rolle. Eltern sind letztendlich immer diejenigen, die am besten über ihre Kinder mit Behinderung Bescheid wissen und die eben auch den Schlüssel zur Teilhabe mitbringen. Ja, das schafft Sicherheit bei den Patienten und bestimmte, ja, wie verhalte ich mich zum Beispiel bei bestimmten Freizeitaktivitäten? Was vermittelt mir Sicherheit? Das ist das, was Eltern eben am meisten mitbringen. Und wenn Eltern dann älter werden, ist es natürlich wichtig, dass man rechtzeitig sich auch nach Alternativen umsieht, die leider viel zu rar sind oder wo es viel zu wenig Angebote gibt. Ein großes Thema, was Eltern sehr umtreibt, ist das Wohnen. Da gibt es eben Wohngruppen, Wohneinrichtungen oder Wohngemeinschaften, aber leider sind die Plätze bei all diesen Angeboten sehr rar und Eltern haben oft eben die Sorge, dass ihre Erwachsenen Kinder mit Behinderung eigentlich ausziehen sollten, weil sie schon Mitte 20 oder 30 oder älter sind und sie finden aber vielleicht nicht das entsprechende Angebot. Und ja, da muss ein Abnabelungsprozess natürlich stattfinden und es müssen natürlich auch von Seiten der Gesellschaft die entsprechenden Strukturen geschaffen werden und vorhanden sein. Und im Idealfall soll es natürlich Wahlmöglichkeiten geben, sodass, und da sind wir wieder beim Thema Selbstbestimmung, dass Menschen mit Behinderung auswählen sollten, wo sie dann leben möchten.
Wie können denn Patienten und Patientinnen besser gestärkt werden, um am Ende dann auch ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können?
Ja, stärken kann man die Personen, indem man ihnen zugeschnittene, maßgeschneiderte Bildungsangebote schafft, also Bildungsangebote, die Selbstbestimmung vermitteln, die über die eigenen Rechte informieren, zum Beispiel auch das Recht auf Sexualität, und dass man strukturelle Bedingungen schafft, die eben keine Einschränkungen mehr mit sich bringen. Die Personen können gestärkt werden, indem man ihnen Bildungsangebote macht, indem man lebenslang mit ihnen arbeitet und bei den Bildungsangeboten immer auch nach dem Mehrsinne-Prinzip verfährt, also mit unterschiedlichen Angeboten arbeitet, über viele Sinne anspricht und somit eben auch einfach sich, ja, den Personen einen Zugang zu Bildungsangeboten schaffen kann. Und Bildungsangebote heißt, dass man eben Dinge vermittelt, die Personen in ihrer Entwicklung weiterbringen, in der Entwicklung der Persönlichkeit, aber eben auch, dass man sie kräftigt, in ihrem Selbstbewusstsein stärkt, dass sie auch resilient werden im Leben und dass sie einfach viele wichtige Eigenschaften mitbringen können, die sie für ihr Leben brauchen. Also auch das ist letztendlich dann ein Bereich der Bildung. Aber dass man eben sich selbst auch schützen kann, schützen vor Gewalt, dass man Nein sagen kann oder signalisieren kann, zeigen kann, nein, das will ich nicht, das ist mir unangenehm, oder von dieser Person möchte ich mich vielleicht jetzt nicht pflegen lassen, oder also dazu bedarf es fortwährender Bildungsangebote, um die Personengruppe da einfach auch zu sensibilisieren und auf ihre Rechte aufmerksam zu machen.
Gibt es denn eigentlich Informationsangebote, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und deren familiäres Umfeld zugeschnitten sind?
Ja, es gibt, hier möchte ich gerne den Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen mit Sitz in Düsseldorf ansprechen, der hat ein breites Angebot. Zum Beispiel gibt es die Broschüre Mein Kind ist behindert. Diese Hilfen gibt es. Das ist eine Informationsbroschüre, die in viele Sprachen übersetzt wurde, aber auch in den verschiedenen Landesverbänden, zum Beispiel Landesverband Bayern für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen, gibt es ein breites Beratungsangebot. Und der Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte Menschen hat zum Beispiel Freizeitangebot, unterstützt die Clubs und Gruppen in den jeweiligen Regionen, in den einzelnen Bundesländern. Es gibt dort auch eine Bundesvertretung, also da können sich Menschen mit Behinderung auch zusammenschließen und Treffen werden organisiert. Also da ist eigentlich eine sehr aktive Community vorhanden. Es gibt Mädchenkonferenzen, es gibt Mitgliederzeitschriften. Dann gibt es natürlich die Selbsthilfegruppen, die oftmals auch die erste Anlaufstelle sind, die ihre Mitgliederzeitschriften haben, wo auch weitere Anlaufstellen genannt werden, die zum Beispiel eben auf das entsprechende Krankheitsbild oder Syndrom zugeschnitten sind. Dann gibt es die Deutsche Gesellschaft für Erwachsenenbildung und Behinderung, die sicher auch empfehlenswert ist als Anlaufstelle. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Informationsangebote, oder auch die Vereinigung Epilepsie bzw. epilepsie-vereinigung.de wäre da die Adresse, die auch jetzt speziell für die Personengruppe, wenn Epilepsie vorhanden ist, Informationsangebote bereitstellen.
Gibt es denn etwas, das Sie unseren Hörern und Hörerinnen zum Abschluss gerne noch mitgeben möchten?
Oh ja, sehr viel. Letztendlich, ja, ich denke, die Hörerschaft ist eine recht breite, vielseitige. Es werden Eltern, aber auch Fachkräfte zuhören und auch die allgemeine Öffentlichkeit. Es gilt grundsätzlich die Prämisse, nichts ist unmöglich. Wünsche sollten gelebt werden und es gibt immer einen Weg, diese Wünsche, egal bei wem, herauszufinden. Und wir alle sollten uns darum bemühen, diese Wünsche zu erfüllen. Ich möchte hier gerne ein ganz konkretes Beispiel schildern. Ich kenne einen Mann, der hier in meinem Umfeld lebt und der eine komplexe Behinderung hat. Er sitzt im Rollstuhl, er kann nicht über Verbalsprache kommunizieren und er hat auch in regelmäßigen Abständen Epilepsie. Er ist inzwischen medikamentös gut eingestellt. Es war aber früher so, dass die Personen, die ihn betreut haben, sich nicht so richtig mit ihm rausgetraut haben in die Öffentlichkeit, auch aus der Angst heraus, dass er Anfälle haben könnte und er dann irgendwie gefährdet sein könnte. Und letztendlich hat er in der Förderstätte gearbeitet und im Wohnheim gelebt und war sehr in sich gekehrt und man hat ihn immer als schüchtern eingeschätzt, aber nicht so richtig herausgefunden, was er eigentlich gerne macht, bis ein sehr mutiger Betreuer neu eingestellt wurde und der einfach sehr mutig war und ihn mit ihm gearbeitet hat und versucht hat heraus. Er hat ganz viel einfach ausprobiert und ist mit dieser Person in die Natur gegangen und hat herausgefunden, dass die Person dort im Wald, in Parks richtig aufgeblüht ist und plötzlich gestrahlt hat, angefangen hat zu lautieren. Und so sind diese beiden immer mutiger geworden und haben immer mehr ausprobiert und bis hin zu einem Ausflug auf einem Berg, wo sie mit der Seilbahn hochgefahren sind und dann ein wirklich tolles Aha-Erlebnis hatten, weil die Person sich so glücklich gezeigt hat und über beide Ohren gestrahlt hat. Und das hat gezeigt, dass letztendlich selbst Hürden wie Berge, die man glaubt, sie seien nicht zu überwinden, dass wenn man die entsprechende Kreativität und den Mut mitbringt und sich Dinge traut, in die Öffentlichkeit geht und da auch keine Hürden scheut, dass man dann vielleicht ganz tolle Erlebnisse haben kann, bis hin zu dem Ausflug auf einen Gipfel und den Personen damit eben, ja, Dinge ermöglicht, die sie sonst vielleicht nicht erleben könnten. Und wenn man dieses Glück und diese Lebensfreude sieht und spüren darf, dann ja, kann man eigentlich jeden nur dazu ermuntern, neue Dinge auszuprobieren, neue Wege zu gehen und den Appell an unsere Gesellschaft richten, dass man Menschen mit Behinderung gegenüber offen ist, auf sie zugeht und mit ihnen in Kontakt kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man Vorurteile und Ängste abbaut und auf Menschen mit Behinderung zugeht, ihnen begegnet und sie wertschätzt, statt sie zu stigmatisieren. Denn ja, letztendlich ist das, denke ich, das große Geschenk in unserer Gesellschaft, dass wir eben diese Vielfalt haben und leben dürfen, weil die Vielfalt in unserer Gesellschaft letztendlich alle bereichert. Ja, wir sollten diese Vielfalt als Chance begreifen und offen sein für andere Personen, für andere Daseinsformen, andere Lebensweisen. Aber das betrifft natürlich nicht nur das Thema Behinderung.
Frau Dr. Maja Michalitsch, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wir dieses Thema ausführlicher behandeln konnten. Danke dafür.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich in Ihrer Podcast-Folge diesem Thema und einer viel zu selten wahrgenommenen Zielgruppe widmen. Das finde ich sehr, sehr erfreulich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen und du möchtest mehr davon? Folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. So verpasst du keine der insgesamt 4 Episoden. Dieser Podcast wird unterstützt von der Angelini Pharma Deutschland GmbH.